guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 22. Juni 2022. KlimaaktivistInnen haben die Freiburger Uni besetzt. Ein Interview mit kritischer Debatte um die Forderung nach dem Ausrufen des sozial-ökologischen Notstands. Erster Prozesstag gegen Robert H. Der Richter Schuller hält einen Schlag mit einer Blechschere auf den Kopf des Geschädigten für geringfügig. Der CSD in Freiburg diesen Samstag: Liebe grenzenlos, Amour sans frontières, so das Motto. Und die Karawane für das Leben und gegen den G7 in Freiburg. Ihr hört einen O-Ton von der Organisationsgruppe. Das sind die Themen dieser Stunde. Seit Montagabend haben KlimaaktivistInnen einen Hörsaal an der Freiburger Uni besetzt. Zwei der AktivistInnen waren heute Morgen bei uns zur Diskussion und Information im Studio.
Also wir befinden uns mitten in einem sozial-ökologischen Kollaps. Und ich glaube, die Fakten liegen mittlerweile auf dem Tisch. Der IPCC-Bericht 2022 hat das auch wieder gesagt, wir werden bis 2100 3,3 bis 3,6 Milliarden Klimaflüchtlinge haben, also Menschen, die nicht mehr in den Orten leben können, weil es schlichtweg einfach nicht mehr möglich ist aufgrund des Klimawandels. Und wir haben wirklich Angst vor der Zukunft. Wir haben ein riesiges Problem und wir sehen einfach kein Handeln von Politik und insbesondere jetzt, wieso wir auch hier sind, von den Universitäten. Wir halten es für unfassbar wichtig, dass die Universitäten sich positionieren und wir sind diesen Weg gegangen, haben den Hörsaal besetzt, um ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergehen kann.
Ja, ich habe auch einfach persönlich sehr Angst vor der Zukunft, sehr Angst davor, dass wir nachher in Autokratien, in Diktaturen leben müssen, weil die Politik, die Gesellschaft es nicht hinbekommt, mit so vielen Menschen zu rechnen. Wir haben ja gesehen, was für ein Rechtsruck es traurigerweise in Deutschland gab, als gerade mal 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und es werden 3,3 Milliarden Menschen und wir haben in 6 von 9 planetaren Grenzen den Bereich überschritten, der für Menschen sicher ist. Und befinden uns damit in einer riesigen Krise und mir macht das einfach sehr, sehr Angst. Und zudem finde ich es auch sehr unfair, wie wir in den Industriestaaten damit umgehen, weil wir mit historischen Emissionen eigentlich die Klimakrise zu verantworten haben und darunter aber akut noch nicht so leiden wie Menschen im globalen Süden. Wenn man sich die Hungersnöte in Somalia durch Ernteausfälle anschaut, ist es einfach erschreckend, wie die Situation dort aussieht.
Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil ihr auch Besuch hattet gestern,
genau,
von Menschen aus dem globalen Süden. Ihr habt ja auch verschiedene Forderungen, zum Beispiel den sozial-ökologischen Notstand auszurufen. Wie konträr diskutiert ihr das? Weil das ist ja eine Forderung, die ist nicht so ohne und hat auch eine lange Geschichte und auch eine Widerstandsgeschichte in der linken Bewegung.
Ja.
Wie diskutiert ihr das?
Also um erstmal das klarzustellen, dass die Uni Freiburg wäre damit nicht die erste Uni, die das gemacht hat. Die Universität Berlin und Universität Leipzig haben das schon gemacht. Und angesichts der Lage, in der wir uns befinden, ist das absolut berechtigt, meines Erachtens nach. Also wir brauchen diesen Notstand, um klarzumachen, in was für einer dringlichen Situation wir uns befinden. Ja, wir diskutieren das auf jeden Fall. In der Universität, dieser Raum ist ein offener Diskussionsraum, das ist uns auch immer wichtig zu betonen. Jeder kann da reinkommen und kann seine Meinung kundgeben. Wir wollen unsere Forderungen diskutieren. Wir wollen ein offenes Gespräch hier.
Aber du hast es vorher auch schon gesagt, es ist ja, gibt ja auch eine Gefahr von so autoritären Strukturen.
Genau.
Und
also
Moment.
Ja.
Und ich finde, dieses mit dem Notstand, das birgt genau diese Gefahr, dass aus den Basisdemokratien das rausgegeben wird und an dem Staat übergeben wird. Und das ist meiner Meinung nach nicht so eine emanzipatorische Forderung,
dass man konnte. Genau. Ja, also das gab auch schon sehr viele Diskussionen bei uns und wir haben das auch selbst in unseren Forderungen diskutiert, wie wir das wie wir das am besten rüberbringen. Und deswegen haben wir auch noch mehrfach in die Forderung geschrieben, wir brauchen BürgerInnenräte. Wir brauchen BürgerInnenräte, die halt mehr direkt in die Politik geht. Und wir sind da ganz klar demokratisch. Also wir distanzieren uns total von Technokratien und so, was vielleicht manchmal so wirken kann nach unseren Forderungen. Und halt auch total von dieser Notstand, wie es halt im Nazireich gab.
Ja, ja, und später auch die Notstandsgesetze
genau.
In den 68ern.
Genau.
Aber die Gefahren sind ja nach wie vor da, also die das impliziert. Von daher fände ich schon interessant, wie kontrovers ihr das diskutiert, ob das zur Debatte steht oder was für ein Modell dahinter steht, wenn du zu einer bestimmten Utopie willst, wie das umzusetzen ist. Und
ich glaube auch, dass man hier nochmal unterscheiden muss zwischen der Staat ruft den Notstand aus und die Universitäten rufen den Notstand aus. Ich finde, dass, also wir beziehen uns ja hier auf die Universitäten vor allem erstmal, und das ist ein wissenschaftliches Symbol auch. Das zeigt, okay, wir befinden uns wissenschaftlich gesehen wirklich in einem schwierigen Situation, und das einfach klar zu machen, dass es wirklich eine Notsituation ist, dass es, wenn der Staat das ausruft, nochmal andere Konsequenzen hat, das ist natürlich, das müssen wir diskutieren, das müssen wir überdenken etc., aber primär ist unsere Forderung jetzt erstmal auf die Universitäten einzugehen.
Also ich bin in der Analyse natürlich völlig, da sind wir einer Meinung, glaube ich, und ich finde auch wichtig zu fordern, dass anerkannt wird von Universität und Staat und allen Ebenen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Aber ich finde die Frage, wo setzt du den Druck an und wer, und ist es ein, du hast gesagt, es ist ein basisdemokratischer Prozess, aber ich finde tatsächlich das sehr problematisch mit dem Notstand. Aber ich glaube, das ist auch eine Debatte, die so eine ganze linke Bewegung oder die ganzen Bewegungen führen müssen, nochmal anders, ja, weil das kommt immer oft so glatt daher. Aber eben in der Analyse bin ich da total bei euch. Und dann könnten wir mal überleiten zu dem, wo soll es denn hingehen? Da mache ich jetzt mal den Schlenker zu eurem Besuch gestern. Ihr hattet beim Frühstück auch Menschen aus dem globalen Süden da, die unterwegs sind zum G7 nach Schloss Elmenau. Was habt ihr denn da mitgekriegt von deren Situation und Perspektiven auch, oder wie die diskutieren?
Die Perspektiven der Aktivisten waren eigentlich auch so ein bisschen diese Unterdrückung der Industriestaaten. Also die Kampagne ist Debt for Climate, also dass die Industriestaaten einen Schuldenerlass geben für die Menschen aus dem globalen Süden und für die Staaten aus dem globalen Süden. Und da stehen wir ja total dahinter und haben dann auch sehr viel erzählt, weil die ja selber Aktivisten sind, wie Repressionen dort sind, wie man in solchen Staaten behandelt wird. Zum Beispiel, dass wenn dann ein Aktivist ist und am Flughafen ankommt, man es gut sein kann, dass man direkt eingesackt wird von der Polizei. Und es war einfach sehr, sehr beeindruckend für uns zu sehen, in was für einem Privileg wir leben, dass wir Unis besetzen dürfen, ohne dass was passiert, dass auch nicht geräumt wird mit Schüssen, wie es zum Beispiel in Mexiko passiert ist, bei Hörsaalbesetzungen. Also einfach dieses Privileg zu sehen und zu sehen, wir kämpfen nicht nur für uns, sondern wir kämpfen für eine ganz große Masse an Menschen.
Das ist auf jeden Fall einfach ein starkes Symbol, weil wir es ist so unfassbar wichtig, dass diese Stimmen gehört werden, und wir sind ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie diese Reise auf sich genommen haben. Generell, dass sie jetzt um die Welt reisen, nach Europa reisen, um ihre Geschichten zu erzählen. Und da gab es sehr eindrückliche Geschichten. Sie haben auch auf die Studierendenbewegung in den 68ern in Mexiko hingewiesen, oder 1971, die in Massakern geendet sind. Da ging es nur darum, dass sie das Gefühl hatten, der Lehrplan ist viel zu eurozentrisch. Sie haben über die Geschichte ihres Landes erst, das fing damit an, dass die Spanier gekommen sind, und haben da gefordert, dass der Lehrplan sich ändert. Und 1968, als dann diese Besetzung wurde dann aufgelöst damit, dass die Polizei gekommen ist, wild geschossen hat. Mittlerweile geht man davon aus, dass es damals so um die 1000 Tote waren. Wenn man das dann mit der Studierendenbewegung hier in Deutschland vergleicht, das sind einfach ganz andere Situationen.
68 gab es auch Tote in Deutschland.
Natürlich, aber wenn man sich diese Zahlen anguckt, das ist unglaublich, das ist unfassbar.
Was nimmst du mit aus diesen Gesprächen?
Es war wahnsinnig bewegend, und ich glaube einfach, dass das noch viel, viel mehr kommen muss, auch in der Politik, in jetzt eben G7-Gipfel, dass da diese Stimmen auch gehört werden, dass sie aktiv eingeladen werden, auch mehr und mehr und mehr, und dass wir vor allem auf diese soziale Ungerechtigkeit hinweisen müssen, die der Klimawandel mit sich bringt.
In diesen Treffen mit den AktivistInnen aus dem globalen Süden, sage ich jetzt mal so übergreifend, geht da was weiter im Kontakt, in der Zusammenarbeit?
Also wir bleiben da auf jeden Fall im Kontakt. Das ist ja, dass diese Aktivisten sehr beschäftigt sind im Moment vor allem, ist ja klar. Also wir sind auf jeden Fall da weiter im Kontakt und am Freitag gibt es jetzt auch nochmal eine Demo genau zu diesem Thema, genau zum G7-Gipfel, also gegen den G7-Gipfel und für diese Kampagne Debt for Climate hier in Freiburg. Also wir bleiben da in Kontakt. Wir engagieren uns da weiter, auch von der Transformationsuniversität, war ja eine unserer zentralen Forderungen ist, dass diese Ungerechtigkeit beachtet werden muss, die halt sowohl in Deutschland, aber vor allem auch global ja extrem herrscht, wie Emissionen verteilt sind global und wie die sozusagen Schuld am Klimawandel verteilt ist und wer darunter leiden muss im Endeffekt.
Ihr habt vor 2 Jahren, glaube ich, war das schon mal eine Besetzung gehabt? Und was hat sich denn daraus eigentlich, wie hat sich das umgesetzt? Was habt ihr dadurch erreicht?
Also das war eine andere Gruppierung. Wir haben uns daran...
Was seid ihr denn jetzt für eine Gruppierung?
Wir sind Transformationsuni 2.0. Also wir knüpfen schon daran an, aber wir sind andere Studierende. Also wir sind eine neue Generation an Studierenden. Ja. Wir distanzieren uns auch in gewissen Maßen von der Transformationsuni, weil wir da mit manchen Forderungen nicht d'accord waren und auch wieder Dinge abgelaufen sind.
Entschuldigung, da muss ich auch nochmal nachfragen. Wo das distanziert ihr euch? An was für einen inhaltlichen Punkt?
Also Sie haben beispielsweise einen Punkt aufgemacht, wie müssen wir Menschen verteilen, dass die Überbevölkerung, dass das ein Problem ist, das wissen wir ja alle, aber dass man da Eingrenzungen machen muss etc. Und haben da einen tiefen ökologischen Workshop gegeben, mit dem wir definitiv nicht einverstanden sind. Genau.
Und zudem hatten die Transformationsuni am ersten Mal keine eigenen Forderungen und haben versucht, die über die Zeit aufzubauen, was nicht funktioniert hat. Und wir distanzieren uns halt ganz, ganz klar auch davon, wie das gelaufen ist, weil das bei uns ja schon sehr anders vom Ablauf ist und sehr anders von unseren Forderungen. Klar wollten beide Gruppierungen eine Transformation an der Universität, daher auch der Name. Aber die Transformationsuniversität 1.0 hat sich auch, also war in gewissen Teilen rassistisch, zumindest gibt es sehr, sehr starke Vorwürfe da und da, das sind wir uns natürlich vollkommen.
Sind bei euch auch viele von Extinction Rebellion dabei?
Wir sind da als unabhängige KlimaaktivistInnen. Wir sind aus verschiedensten Gruppierungen auch so, aber hier vor allem unter dem Namen Transformationsuniversität.
Weil die das ja auch sehr stark formulieren mit den Notstandssachen oder auch, wo es auch die Vorwürfe gibt von einer sehr dogmatischen Ausrichtung. Deswegen frage ich gerade nochmal.
Wir sind halt, wie Leonie gesagt hat, unabhängige Aktivisti. Also wir sprechen auch gar nicht darüber, welche Gruppe wir sind, weil auch einfach das rechtlich nicht so ganz einfach ist. Dann sind noch andere Gruppen da involviert. Und deswegen sind wir halt unabhängige Klimaaktivisti, die da besetzen.
Aber es ist natürlich eine diverse Meinung aus der gesamten Umweltbewegung, also Währung entstanden und entwickelt worden.
Was findet ihr jeweils gerade wichtig zu diskutieren, inhaltlich am Thema Klima, was zu bewirken?
Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass die Universität nach außen hin ein Zeichen setzt, dass die Wissenschaft sich da auch in dieser Situation anders verhalten muss in Zukunft. Weil wir haben ProfessorInnen hinter uns, die das gesagt haben, Wissenschaft ist nicht nur für Publikationen da, sondern wenn sie die Fakten auf dem Tisch haben, dann müssen sie auch dementsprechend handeln. Und das nennt sich transformative Wissenschaft. Wir wollen, dass die Universitäten, dass die ProfessorInnen einfach auch dementsprechend, wenn sie die Fakten auf dem Tisch haben, das kommunizieren und auch in Handlung gehen.
Aber es gibt ja nicht so die Wissenschaft, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Hintergründe, Beeinflussungen oder es gab ja auch immer diesen Kampf um eine freie Wissenschaft, deswegen war ich da auch mit diesen Notstandssachen kritisch. Was konkret zum Beispiel fordert ihr mit diesem sich zu positionieren? Von welchen Fachbereichen oder von welchen Wissenschaftszweigen?
Also wir fordern von der Universität ja einen Ausruf des sozial-ökologischen Notstandes, weil was zumindest nach unserem Gefühl oder nach meinem Gefühl auch persönlich in der Gesellschaft im Moment fehlt, ist einfach die Aufmerksamkeit auf das Thema, wie groß das die Krise im Moment ist, obwohl die ganzen Daten und Fakten auf dem Tisch liegen und dass die Wissenschaft mit der Institution Universität da intervenieren muss und klar rausgehen muss und sagen muss, wir haben diese Fakten, schaut sie euch an, das sind die Fakten, das müssen wir ändern, um eine Katastrophe zu verhindern. Und das ist generell die Forderung. Und ganz konkret fordern wir zum Beispiel, dass neben friedlichen Zielen, also in der Grundordnung verankert wird, dass die Forschung und Lehre neben friedlichen Zielen auch lebensgrundlagen sichernden Zielen ausgerichtet sein muss. Also dass die Forschung nicht in neue fossile Infrastruktur, die nicht lebensgrundlagen sichernd ist, gehen darf, sondern eher in Forschung Richtung erneuerbare Energien, Richtung Suffizienz und so weiter.
Also inhaltlich bin ich da auch wieder ganz auf deiner Seite. Ja. Eben, ich hänge mich immer wieder an diesen Anerkennung des Notstands auf oder dieses so umzusetzen, weil wenn ihr Druck macht, passiert das ja sowieso. Oder wenn es an den Universitäten von den Studierenden viel Druck gibt, dann setzt sich ja immer was auch in der Gesellschaft um.
Ja, ich glaube, wir müssen, also wir distanzieren uns da natürlich ganz, ganz klar von den Notstandsgesetzen, die es in den 68er Jahren gab. Aber vielleicht müssen wir sozusagen den sozial-ökologischen Notstand auch anders definieren. Yeah. Nicht als dieses irgendwie autokratische System von oben herab, wir dürfen jetzt machen, was wir wollen, weil das gesellschaftlich nicht zu akzeptieren ist.
Ja, und ich glaube, dieser Begriff führt aber ganz klar in diese historische Richtung. Das verbindet man damit oder es geht so unhinterfragt weiter. Ich finde das echt ein Problem.
Ja, also es wird bei uns ja divers diskutiert, wie wir wirklich mit diesem Begriff umgehen und wie wir den auch verändern können, wenn die Uni sich damit nicht d'accord ist. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht diesen Notstandsbegriff in der Hinsicht anders definieren und nicht so sehr historisch belasten, weil wir mit sozial-ökologisch einfach meinen, dass sozusagen, es gibt ja offensichtlich einen Notstand. Also der Begriff ist belastet, aber der Notstand ist ja da.
Es gibt Katastrophen.
Genau, es gibt Katastrophen, ja. Es gibt Tierkatastrophen. Also allein, also und direkt hier
ist
nebenan.
Ja auch so statisch, also genau, von der Seite.
Genau, und direkt nebenan. Also in Italien sind 100 Gemeinden im Moment von extremem Wassermangel betroffen. 50% der Anbauflächen könnten Ernteausfälle in Italien haben dieses Jahr. Und deswegen haben wir einen Notstand auf der ganzen Welt. Und wir reden gerade nur über Europa. Also es gibt ja im globalen Süden jetzt schon Riesenkatastrophen.
Es gibt ich würde es als Katastrophen bezeichnen, ja. Genau. Und menschengemachte Katastrophen und Notstand ist ja einfach sowas statisch.
Genau.
Wir können jetzt, glaube ich, noch lange weiter diskutieren. Ja. Das ist vielleicht ein Appell an alle, die hören, das mal auch weiter zu diskutieren.
Was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig auch nochmal zu betonen ist, dass wir da nicht alleine in der Uni sitzen. Wir haben wahnsinnig viele Menschen hinter uns. Wir haben das auch die Rückmeldung bekommen. Jetzt hat sich die Studierendenschaft, Stura, die VertreterInnen der Studierenden in der Universität haben sich solidarisch zu uns bekannt. Und wir möchten in Diskussion mit der Uni kommen, mit dem Rektoriat. Momentan laufen wir da so ein bisschen auf Eis. Es läuft nicht ganz so, wie wir wollen. Und das ist auch nochmal ein Appell ans Rektoriat. Wir sind offen für Diskussion und wir wollen auch die Forderungen zusammen mit Ihnen erarbeiten. Aber ja, Uni-Besetzung ist ein Druckmittel von uns und wir brauchen dieses Druckmittel auch, damit was passiert.
Am gestrigen Dienstag fand der erste Prozesstag gegen Robert H. wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Freiburg statt. Verhandelt wird ein Vorfall auf der Kaiserstuhlbrücke am 16. Mai 2019, wo Robert H. zusammen mit Dubravko Mandic erst zwei junge Menschen versuchte festzuhalten und dann einen Radfahrer, der in die Situation eingegriffen hat, mit Schlägen, unter anderem mit einer Blechschere und mit Pfefferspray, zu verletzen versuchte. Mandic wurde inzwischen für diesen Vorfall in zweiter Instanz verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig und hat den hat dem Geschädigten 3000 Euro gezahlt, wir berichteten. Über den Vorfall, den Inhalt des ersten Prozesstags nun gegen Robert H., die Verfahrensbeteiligten und die bizarre Sicht des Richters Schuller über den gefährlichen Angriff berichtet unser Redakteur Flo, der den Prozess für uns beobachtet.
Inzwischen ist Robert H. eine sehr bekannte Figur. Mit Beginn der Pandemie tauchte er dann auf jeden Fall immer wieder auch bei den Querdenker-Protesten auf, auch immer in der Nähe von den AnmelderInnen und OrganisatorInnen, wie zum Beispiel Marc Schwer, der diesen Autokorso organisiert hat, da fuhr er auch vorne mit. Und ein trauriger Höhepunkt war dann letztes Jahr, als er in Quartier westlich der Metzhauser Straße zwei junge Antifaschistinnen angriff mit Pfefferspray und ein Ersthelfer, der vorbeikam, das gesehen hatte und dazwischen gehen wollte, eben mit einem Messer niedergestochen hat.
Und jetzt eben das Gerichtsverfahren im ersten Verhandlungstag. Worum ging es genau? Was für ein Ausschnitt der Anklage wurde da verhandelt?
Also es geht eben um, wie wir jetzt gehört, also wir haben ja gehört, dass es da zwei junge Menschen gab, die die Wahlplakate von Mandic eben von der Straßenseite wegdrehen wollten, so dass man die Plakate eben, wenn man mit dem Auto lang fährt, nicht mehr sehen kann, also auch nicht irgendwie beschädigen oder abhängen, sondern wirklich nur einfach die Propaganda ein bisschen wegdrehen. Spannend fand ich auch, dass selbst Schuller sagte, durch einen krassen oder einen sehr komischen Zufall kam dann auch noch genau die Person, die auf dem Plakat ist, vorbei, nämlich Mandic mit eben seinem Kompagnon Robert H. vorbei, stellten eben diese zwei jungen Leute und dann kam dieser Radfahrer vorbei, die Situation sehr bedrohlich wahrgenommen und auch das wurde im Prozess, Mandic wurde jetzt auch nochmal beim Landgericht verurteilt wegen diesen Pfefferspray-Anstößen. Auch da war auch immer die Rede davon, dass das eine sehr gewaltvolle, aggressive Stimmung dort war. Leute sich auch kaum rangetraut haben, weil eben Mandic und Robert H. da sehr gewalttätig aufgetreten sind. Und es geht, gestern ging es in diesem ersten Prozesstag darum, eben, dass Robert H. Diesen Fahrradfahrer mit einer Blechschere geschlagen haben soll oder geschlagen hat, nämlich auf den Körper und aber auch auf den Kopf. Und nur weil der Radfahrer einen Helm hat, aufgezogen hatte, ist da, sagen wir mal, schlimmere Verletzungen konnten da verhindert werden. Ich habe diesen Helm mal gesehen, da ist auf jeden Fall eine ordentliche Delle drin. Dieser Helm ist tatsächlich sehr schwer beschädigt.
Nochmal so eine Frage zum Rahmen. Wie viele Menschen waren denn jetzt da und haben den Prozess verfolgt? Und wer war der Anwalt von Robert H.?
Also von den Beobachtenden, also es war Presse und noch ein paar Interessierten dabei. Ansonsten saßen noch zwei Polizeibeamte in Zivil mit im Gerichtssaal. Ein von den Justizwachtmeistern in Uniform saß noch mit im Publikum. Auch um in den Prozess reinzukommen, gab es dann Taschenkontrollen. Man musste durch einen Metalldetektor laufen, sich abtasten lassen, die Maske abnehmen, damit da die Justizwachtmeister reingucken, dass man nichts über die Maske mit reinschmuggelt. Und die Frage eben zu der Verteidigerin von Robert H., das ist sehr pikant. Es handelt sich dabei um Nicole Schneiders. Nicole Schneiders vielleicht in der neueren Zeit nochmal bekannter, weil sie eben im NSU-Verfahren Ralf Wohleben vertreten hat. Also einer der direktesten Unterstützer des NSU-Trios, der eben dann auch in Haft musste, sehr geringer Haft. Wir erinnern uns noch an die hässlichen Szenen bei der Urteilsverkündung, wo eben seine Kameraden gejubelt haben, ob des niedrigen Strafurteils. Ja, und Nicole Schneiders ist, hat ihre Kanzlei, meine ich, zurzeit in Reutlingen, war lange in der Kameradschaftsszene auch rund um Karlsruhe tätig, war Vorsitzende der MPD in Jena, also genau, und der baden-württembergische Verfassungsschutz stuft sie auch als Mitglied der Neonazi-Szene hier ein.
Wie ist sie aufgetreten? Wie würdest du das schildern?
Sehr ruhig erstmal, also sie war jetzt nicht so präsent wie zum Beispiel Lober, also der Strafverteidiger von Mandic, der durch sich dummstellen oder komische Fragen wie ist Facebook eher ein lokales Ding, schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Nicole Schneiders war jetzt ein bisschen zurückhaltender, macht aber auch mehrmals klar, dass sie Sachen im Video einfach nicht erkennen wollte. Also dieses Video, ich habe es jetzt mehrmals schon gesehen, eben im Prozess auch gegen Mandic, was Robert H. eben selber angefertigt hat von diesem Angriff. Man sieht sie im Auto auf diese zwei jungen Leute zufahren. Im Hintergrund, weiß ich nicht, würde sagen, läuft Rechtsrock oder Rockmusik, Deutschrockmusik. Man hört die Aussage von Robert H., jetzt packen wir es uns. Er steigt aus, geht zum Kofferraum, schnappt sich diese Blechschere und geht dann dahin. Und da bricht aber dann die Videoaufnahme ab und setzt dann erst nach dem Kampfgerangel, Auseinandersetzung, wo eben dieser Radfahrer Schläge mit der Blechschere abbekommen hat, wieder ein. Also die entscheidende Sequenzen fehlen auf den Videos.
Und sie plädiert dann auf unschuldig, oder?
Es gab jetzt noch keine Plädoyers und noch zwei weitere Prozesstage anberaumt. Heute war erster Teil der Beweisaufnahme.
Also gestern.
Gestern. Am ersten Prozess war gestern, genau. Es wurde auf jeden Fall eben der Radfahrer nochmals verhört und befragt. Und da hat man dann auch gemerkt, Robert H. möchte das Ganze irgendwie in eine politische Dimension rücken, auch wenn er das schon selber tut. Ich meine, wer sich so eine Anwältin...
Wie macht er das?
Durch die Befragung des Zeugen. Er wollte dann zu seiner Gesinnung fragen, ob er Teil oder ob er in linksextremistischen Kreisen verkehrt.
Der Angeklagte.
Den Angegriffenen. Er fragte ihn dann, ob er in linksextremistischen Kreisen verkehrt, also mit so Leuten, die schwarze Klamotten tragen und den schwarzen Block bilden und sich der Antifa zugehörig fühlen, zu seinem Drogenkonsum, zu der Gesinnung. Der Mitbewohner wollte noch zu dem Wagenplatz Schattenparker fragen. Aber diese ganzen Fragen wurden beanstandet. Auf jeden Fall schon mal von der Nebenklage, aber auch der Richter Schuller hat es dann abgebrochen. Und sagen wir, das war so einer der wenigen unterhaltsamen Momente. meiner Auffassung, selbst Nicole Schneiders, also seine Anwältin, war jetzt dann auch irgendwann froh, dass er dann nicht mehr so, schon fast naiv diese Fragen gestellt hat.
Aber warum hat das jetzt so lange gedauert? Und wie würdest du das zusammenfassen, diesen Prozessverlauf von gestern?
Was so lange gedauert hat, waren natürlich die Befragungen. Befragt worden sind eben der Radfahrer und dann eben diese zwei jungen Menschen, die diese Plakate da umdrehen wollten. Und dadurch, dass es ja das ist ja der Richter befragt, die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und die Verteidigung. Das heißt, es sind vier Fragerunden pro Person. Das zieht sich dann natürlich in die Länge. Ein bisschen erschreckend, aber so kenne ich das eben von dem Vorsitzenden Schuller, also dass er nach der Beweisaufnahme doch eine Einstellung nach 153 sich vorstellen kann. Also das heißt, wegen Geringfügigkeit So steht es zumindest im Gesetzestext, also absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit. Für ihn spielt da Gründe rein, dass die Tat ja schon länger her ist, dass der Radfahrer also ja schon sowas wie eine Entschädigung bekommen hat, weil Mandic ihm ja schon 3000 Euro überwiesen hat. Den hat die Staatsanwaltschaft nicht zugestimmt. Sie konnte sich aber eine Einstellung nach 153a, also gegen Auflagen, vorstellen. Das heißt, man muss irgendwie an eine gemeinnützige Organisation was spenden oder es sind auch andere Auflagen möglich. Aber das wollte der Angeklagte Robert H. dann wiederum nicht. Er möchte ja vermutlich einen Freispruch. Er will sich da, ich denke, die Taktik der Verteidigung wird sein, zu sagen, dass der Radfahrer angegriffen hätte und Robert H. in Notwehr gehandelt hat.
Einstellung bedeutet auch, dass es in den Papieren bleibt. Also anders als Freispruch, ist das so?
Es bleibt drin, dass da die...
Wird Aktenkunde gehen.
Weil. Ja, aktenkundig, aber es taucht nicht im Bundeszentralregister auf, weil es ja keine Verurteilung ist. Also es ist weder ist die Unschuld bewiesen, noch ist die Schuld bewiesen, sondern man sagt halt, also mit einer Blechschere jemanden auf den Kopf hauen, das ist so geringfügig. Also deswegen kann man das einstellen. Aber der Richter Schuller stellt gerne oder regt bei jetzt den Verfahren, die ich beobachtet hatte, wo er Vorsitzender war, regt er gerne mal eine Einstellung ein, selbst wenn wenn es um auch Körperverletzungen geht. Weil das letzte Mal war auch eine Körperverletzung von einem Polizisten gegenüber einer Demonstrantin, wo er auch eine Einstellung angeregt hatte.
Zumal der ja auch noch andere Anzeigen auch noch anhängig hat.
Genau, also Robert H. hat genau, er hat es nur noch anhängig, aber da ist ja auch noch nicht die Schuld bewiesen, diese Prozesse kommen. Das spielte auch für Schuller rein, dass er ja bisher noch nicht straffällig geworden ist. Klar, bis 2019 erstmal nicht, aber seitdem fällt Robert H. eben durch gewalttätige Attacken auf.
Wie ging das denn jetzt aus gestern?
Es gab dann nochmal ein Rechtsgespräch, also dass sich der Richter Schuller, Oberstaatsanwaltschaft Ring, die Nebenklage vertreten durch Michael Moos und eben Nicole Schneiders im Hinterzimmer nochmal getroffen haben, um da vielleicht eine so Einigung zu treffen. Es kam zu keiner Einigung, das heißt, jetzt wird es auf jeden Fall noch mindestens einen weiteren Prozesstag geben. Da wird nochmal ein Zeuge, ein Taxifahrer, der da in der Nähe stand, soll nochmal vernommen werden, ob er dazu mehr aufklären kann, was eben diese Rangelei, wie sie verlaufen ist. Und Mandic könnte noch als Zeuge geladen werden. Also es sind denkbar noch 1 bis 2, vielleicht sogar 3 Prozesstage, je nachdem, was für Beweismittel noch eingeführt werden.
Was ist denn ein Fazit von gestern? Was war auffällig für dich?
Auffällig oder enttäuschend. Auffällig fand ich wieder, dass eben Richter Schuller wieder das einstellen mag, wegen 153, dieser Paragraph sagt, bei Geringfügigkeit. Und das kann nicht sein, wenn eben ein Rechter mit einer mit einer Waffe, mit einer Blechschere jemanden auf den Kopf haut, dass man da noch von der Geringfügigkeit sprechen kann.
Liebe grenzenlos, Amour sans frontière. Unter diesem Motto steht der Christopher Street Day in Freiburg, der diesen Samstag, den 25. Juni, stattfindet. Radio Dreieckland hat mit Ronny von der CSD-Orga über das diesjährige Motto, den Ausdruck des politischen, sexuelle Orientierungen und vieles mehr gesprochen.
Liebe grenzenlos, Amour sans frontière. Ist das eine Aufforderung oder?
Lässt sich doch durchaus als Aufforderung verstehen. Also, dass das Motto zweisprachig ist, das hängt in diesem Jahr auch damit zusammen, dass wir mit der Pride in Straßburg bzw. mit dem CSD in Straßburg kooperieren und streben auch eine Kooperation mit der Pride in Luzern an. Also das heißt, lag jetzt eher daran, dass quasi die super wenig Leute haben, wir super wenig Leute und die in Straßburg auch. Also es ist alles eher so ein bisschen Ressourcenfrage und klar jetzt nach Corona, dadurch, dass das jetzt erst alles wieder losgeht. Aber wir haben jetzt eben langfristig vor, mit Straßburg zu kooperieren, auch mit Mulhouse. Da gab es ja dieses Jahr auch zum ersten Mal einen CSD. Und eben in Luzern gibt es zum ersten Mal einen. Das ist dann der CSD oder Pride Zentralschweiz. Das heißt, es sind eigentlich alles kleinere CSDs, die aber eigentlich politischer sind und jetzt nicht so die großen Werbeveranstaltungen wie so manch andere Pride und und das ist eigentlich ganz cool, dass wir sozusagen halt so grenzübergreifend kooperieren. Grundsätzlich L'amour sans frontière oder halt eben Liebe grenzenlos, da geht es aber schon auch viel um die eigenen Grenzen, die die Leute so in ihren Köpfen haben. Also es geht quasi darum, Grenzen zu überwinden. Also die eigenen, die die Leute selbst haben, aber eben auch so das Thema nationalstaatliche Grenzen, Nationalismus, also wir sehen ja gerade, was jetzt in der Ukraine passiert, oder wo uns halt einfach nationalstaatliches Denken hinführt, dass halt Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen, weil sie sich nicht frei bewegen können oder halt, weil sie flüchten müssen vor irgendwelchen totalitären Regimen oder vor Hunger und im Grunde steckt das alles in diesem Motto mit drin.
Ja, der Freiburger CSD ist ja eigentlich auch schon seit jeher ein politischer. Jetzt gibt es quasi nochmal den extra Aufruf, einen explizit politischen Block zu formen. Andere Stimmen sagen eben, die Freiburger Pride ist als Ganzes politisch. Wie steht ihr als Orga zu dieser Thematik?
Grundsätzlich können die Leute natürlich sich formieren, wie sie wollen. Also klar, jetzt irgendwie Rechte und Nationalistinnen und irgendwie auch so Nazis oder irgendwelche rechten Parteien, die würden wir natürlich raus. Werfen, das wollen wir nicht haben. Auch eben Nationalsymboliken wollen wir nicht haben auf unserer Pride. Aber grundsätzlich, ja, wir sehen uns als Orga natürlich als politischer CSD seit Anbeginn. Also wir haben ja 2014 so in dieser Konstellation und mit dem Konzept angefangen. Wir haben uns eigentlich schon immer als links beziehungsweise auch linksradikal eingestuft. Das ist auch überhaupt kein Geheimnis oder irgendwie keine Frage. Wir haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass unser CSD politisch ist. Also das heißt eben auch, dass wir zum Beispiel keine Wagen auf der Parade haben von Konzernen oder von Firmen. Wir haben uns eigentlich im Grunde auch damals, als wir uns gegründet haben, 2014 in der Konstellation, eher auf den transgenialen CSD in Berlin bezogen. Also das heißt, dass wir auch intersektional sind. Also wir haben ganz viele verschiedene Themen und sehen quasi so diese Belange der queeren Community nicht eng, sondern eben über den Tellerrand hinaus. Also das heißt, wir kooperieren, wir haben unsere Themen offen, also auch was Solidarität in andere soziale Bewegungen angeht und emanzipatorische. Insofern sehen wir eigentlich den Freiburger CSD per se als politisch. Wir haben auch immer sehr viele politische Redebeiträge, vor allem jetzt in den letzten 2 Jahren, als irgendwie wegen Corona halt die Parade nicht möglich war. Waren die CSDs meiner Ansicht nach sehr politisch, also noch politischer als sonst, weil jetzt eben auf der Parade ist immer schwer, das zu vermitteln. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es diesen Block gibt. Wir hatten bisher halt immer die Gruppen oder die Parade so ein bisschen von der Dramaturgie so eingeteilt, dass jetzt quasi nicht nur vorne das der Polit-Teil ist und hinten der Party-Teil, sondern dass sich das mischt, weil das für uns, also das wird uns ja oft irgendwie so vielleicht auch vorgeworfen, ja, irgendwie so ein CSD, das ist ja gar nicht mehr politisch und das ist ja irgendwie nur noch Hedonismus und die Leute kommen ja nur zum Feiern und so. Und das stimmt unserer Ansicht nach so nicht, weil wir uns als Community oder auch als Orga eigentlich nicht diktieren lassen wollen, wie unser politischer Protest auszusehen hat. Also das heißt, es gibt für uns nicht das Konzept, okay, das ist eine Demo, dann ist ein Fronttranspi und ein Lauti und alle kreischen und das war's dann, sondern für uns ist quasi so diese Feierkultur und auch die Tatsache, so queeres Leben, diese Drag Queens, irgendwie diese Techno-Wagen, ja, auch unsere Musikkultur, die eigentlich ohne die queere Community oder vielleicht auch bei Haus zum Beispiel ohne die schwule Community so gar nicht möglich war oder Voguing ohne die POC-queere Szene nicht möglich wäre, das auch auf die Straßen zu bringen und auch zu zeigen, hey, das sieht aus wie eine Party, aber es ist politisch. Unsere Party an sich ist politisch, weil da geht es um Schutzräume, da geht es um Kultur, da geht es um Kultur, die auch eigentlich sonst vielleicht gar nicht stattfinden darf. Und das sind eigentlich so wichtige Themen und ich glaube, das ist total wichtig, das zu verquicken. Deshalb, ich sehe es ein bisschen zweischneidig. Also ich finde es auf der einen Seite gut, dass es einen Politblog gibt. Ich sehe aber für mich als Orga den ganzen CSD als politisch an, eben auch diese Partys. Ich finde es nicht gut, das irgendwie zu spalten. Ich sehe da eher unsere Stärke darin, gemeinsam zu kämpfen und auf die Straße zu gehen. Das ist mir als Orga total wichtig.
Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das Thema Heteros noch ansprechen will. Also es geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, dass Leute, die sich jetzt erstmal als heterosexuell definieren, die Pride auch dahin gehen und dann vielleicht auch irgendwie den Charakter verwässern. Also so dieses, wir feiern unsere Queerness und unseren Protest auf der Straße. Sind Heteros trotzdem eingeladen oder gibt es dazu eine Position der Orga?
Na klar, also eben wie schon gesagt, bis auf irgendwelche Nationalistinnen oder religiösen Spinner, so die quasi gegen unsere politische Linie gehen, die wollen wir natürlich nicht. Aber an sich sortieren wir nicht aus nach sexueller Orientierung und selbstverständlich sind heterosexuelle Menschen eingeladen, wie alle anderen auch. Also es gab ja immer wieder Diskussionen, wo dann die Leute auch am Anfang, als wir uns gegründet haben, kamen dann teilweise die Schwulen und meinten, hey, warum schreibt ihr denn hier Trans irgendwie bei euch mit rein? Was hat denn irgendwie jetzt Trans mit irgendwie dem CSD zu tun? Und irgendwie die Lehrsten sind gekommen und meinten, ja, das reicht doch, wenn ihr euch um die Homo-Ehe kümmert. Es gab auch schon Kritik, wir sind zu links, wir sind zu vegan, wir sind zu, manche haben dann auch gesagt, also wir wären rechts. Und also das kommt quasi immer so von allen Seiten. Und es gab natürlich auch schon mal aus Queeren oder schwulen oder lesbischen Kreisen so die Kritik, ja, da sind ja so viele Heten. Also ich kann das nur für mich persönlich sagen, selbst wenn irgendwie auf so einem CSD 99,9% Heten wären, die quasi auf die Straße gehen für die Rechte von LGBTIQA, fände ich das notwendig. Und ich glaube es nicht zu unterschätzen, was es ausmacht, dass eben vielleicht auch viele heterosexuelle Leute oder auch ganz viele junge Leute, die vielleicht noch überhaupt nicht so eine klare Linie in ihrem Leben haben, den CSD so mitfeiern und mitnutzen können, um Anknüpfung zu finden. Ja, weil oft ist es ja schon so, dass in der queeren Szene viel in der Subkultur stattfindet. Das sind eigene Bubbles irgendwie, wo es auch vielleicht für eine außenstehende Person ganz schwierig ist, reinzukommen. Und insofern ist für uns auch der CSD ein ganz wichtiges, niedrigschwelliges Angebot, um mit der Community einfach in Kontakt zu treten, zusammen zu feiern. Und ich glaube, die Leute können, auch wenn sie zusammen feiern, sehr ausgelassen sich auf einer entspannten Ebene begegnen. Und wenn das respektvoll abläuft und sich gegenseitig supportet, ich finde, da ist nichts gegen einzuwenden, dass heterosexuelle Menschen da mitkommen. Ganz im Gegenteil. Also ich begrüße das eigentlich sehr und freue mich darüber, dass möglichst viele Leute aus ganz vielen Spektren da zusammenkommen und auch zusammen feiern. Also insofern kommt gerne alle. Auch mehrmals.
Ja, wer nicht kommen soll, sind Nazis und andere Faschos. Da gibt es ja leider in diesen Kreisen gegen den Pride Month, der jetzt der Juni ist und der international begangen wird, gibt es Mobilisierungen, diese Prides zu stören und anzugreifen. Und das ist leider am 4. Juni in Karlsruhe auch passiert. Da gab es einen queerfeindlichen Angriff nach der Pride. Da wurden Personen verletzt, geschlagen, getreten, es wurden Regenbogenfahne weggenommen und verbrannt. Und die Polizei hat da in Karlsruhe im Grunde untätig zugeschaut und sich auch mit Zitaten wie ihr habt nicht genug abbekommen, mal wieder so für den Schutz queerer Menschen auch disqualifiziert. Habt ihr jetzt dieses Jahr ein besonderes Schutzkonzept für den CSD? Auch jetzt gerade im Nachgang der Karlsruher Ereignisse?
Also wir haben eigentlich fahren wir ein ähnliches Schutzkonzept wie die ganzen Jahre zuvor. Ich meine, das war ja von Anfang an irgendwie so ein bisschen so ein heikles Ding, auch vor allem für Freiburg, dass tatsächlich auch die Behörden dann mal gefragt haben, seid ihr eigentlich überhaupt richtig geschützt, wenn, oder rechnet ihr mit Angriffen, ja, also wo, oder auch aus der Community, wo dann Leute Angst hatten, so, weil ja hier diese Pius-Brüderschaften da, diese Machenschaften von den religiösen FanatikerInnen hier in Freiburg ja dann doch immer wieder da sind, aber eben halt auch so diese Erzbistumsgeschichte, beziehungsweise eben auch so die rechten Angriffe. Es gab ja auch eine Zeit lang vermehrt Angriffe auch auf queere Leute, auf Transpersonen, auf Drags in der Stadt oder auf Schwule und so. Insofern machen wir uns darüber schon Gedanken, also wie können wir das schützen? Also von unserer Erfahrung, und das zeigen ja jetzt auch die Ereignisse, oder dass quasi so die Rechte sich aufmacht, ja, uns zu stören oder uns anzugreifen, also nicht nur jetzt eben parteipolitisch, sondern vielleicht auch auf anderen Ebenen, dass es umso notwendiger und umso wichtiger ist, dass wir eigentlich seit Anbeginn klar Kante zeigen, und zwar eben uns gegen rechts abgrenzen und uns ganz klar links positionieren und auch immer schon mit Antifa-Gruppen und so weiter zusammen arbeiten. Ich glaube, das könnte Schutz genug sein, weil wir halt viele Gruppen auf der Parade haben, die da sehr aware sind und sehr bewusst irgendwie mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, oder beziehungsweise wir hatten auch gestern zum Beispiel nochmal ein großes Gruppentreffen, wo wir auch genau dieses Thema angesprochen haben. Also es sind ja an die 30 Gruppen, die dieses Jahr mit sich beteiligen auf der Parade. Und ja, einfach auch zu sagen, hey, achtet aufeinander, passt aufeinander auf, wir gucken auch im Umfeld, also was für Menschen sind da im Publikum, und wenn es da Angriffe gibt, ich glaube, wir sind schon wehrhaft. Also ich glaube, dass wir das hinkriegen, auch sehr solidarisch zueinander zu stehen.
Ja, und dann auch natürlich, wie das für jede andere Demo auch gilt, in Gruppen nach Hause zu gehen und nicht alleine und solche Geschichten, ne?
Genau, genau. Also das gilt eben auch für die Kundgebung danach im Park, wenn man danach noch die große CSD-Party Abend um 22.30 Uhr geht die los im Hans Bunte. Also damit finanzieren wir den kompletten CSD. Das ist ja auch immer jedes Jahr so eine Riesenaufgabe, weil es halt immer größer wird und dadurch halt auch immer teurer. Aber eben auch da würden wir den Leuten einfach empfehlen, hey, kommt zusammen, ist sowieso viel schöner. Und wir feiern zusammen und wir feiern den Tag zusammen und auch die Afterparty. Also.
Ich hatte jetzt in unserem sehr kurzen Vorgespräch nach der Felspol gefragt, also der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter, die auf manchen anderen Prides auch mitlaufen. Ich hatte das Gefühl, du hast das jetzt verneint. Vielleicht kannst du das nochmal für unsere HörerInnen tun.
Ja, also bei unserer Pride läuft die Polizei nicht mit. Also wir haben zwar im Vorfeld Gespräche mit allen möglichen Behörden, also von der VAG bis über das APO bis hin zur Polizei eben auch, weil das natürlich wichtig ist. Das kam die letzten Jahre zum Beispiel immer wieder vor, dass die Strecke nicht gut abgesichert war. Das heißt, es sind dann irgendwie Leute mit ihren Autos aus irgendwelchen Tiefgaragen rausgefahren, standen auf einmal mitten im Umzug. Also das wollen wir vermeiden. Insofern ist eigentlich unser Kontakt mit der Polizei darauf beschränkt, dass die halt quasi den Verkehr regeln, weil das ist eben halt ein Riesenevent. Also wir rechnen mit auf jeden Fall 10.000 plus TeilnehmerInnen auf der Parade. Und insofern ist es halt wichtig, dass die Polizei da den Verkehr abriegelt und dafür sorgt, dass da halt keine wild gewordenen PassantInnen in die Parade reinfahren. Aber darauf beschränkt sich das.
Das können die auch einigermaßen manchmal.
Das kann, ne?
Ja.
Ja, gut.
Also Verkehr regeln manchmal. Genau. Jetzt sind wir schon quasi so, vielleicht können wir mal noch so einen Ausblick auf Samstag wagen. Was erwartet uns genau auf der Parade?
Ja, wann geht's los? Genau, es geht los, geht's um 14 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge. Also die Aufstellung der Wagen ist schon früher, aber um 14 Uhr hoffen wir, dass wir pünktlich starten können. Dann geht's einmal kreuz und quer durch die Innenstadt. Also das heißt, vom Stadttheater zum Schwabentor, dann die Waldstraße durch Martinstor durch, hoch zum Rotteckring und dann wieder über den Kolombipark zurück, Belfortstraße. Das heißt, vor dem Konzerthaus, also die Parade ist nicht so lang wie sonst, sondern die endet tatsächlich in diesem Jahr vor dem Konzerthaus. Beziehungsweise die TeilnehmerInnen sollten dann über die Blaue Brücke in den Stühlinger Park, weil da dann die Kundgebung weitergeht um 18 Uhr. Und die Paradewagen werden halt vom Konzerthaus abgebaut. Genau, dann haben wir auf dem Stühlinger Kirchplatz 4 Stunden Kundgebung bis um 22 Uhr, auch mit einem ganz bunten Programm, mit Shows, mit Bands, mit Redebeiträgen, mit Drag-Shows, Live-Musik, DJs. Und genau, das geht dann bis 22 Uhr, die große Kundgebung. Und im Anschluss um 22.30 Uhr ist eben, wie schon gesagt, die große CSD-Afterparty, die offizielle. Da freuen wir uns, wenn alle kommen, weil das eben so unsere Hauptfinanzierungsquelle ist. Also das heißt, alle, die wollen, dass es den Freiburger CSD auch im nächsten Jahr gibt, die kommen gerne bitte auf die Party, weil wir uns darüber finanzieren. Uns ist ja auch schön, am Abend dann nochmal so in so einem geschützten Rahmen dann auch zusammen zu feiern.
Das ist im EWEG? Nee.
Das ist im Hans Bunte Areal, in der Hans Bunte Straße im Industriegebiet Nord.
Und es gibt noch Tickets?
Es gibt noch Tickets, genau. Also die könnt ihr bei uns auf unserer Social Media und auf der Webseite, steht der Ticketlink. Also holt euch die gerne im Vorfeld. Das ist auf jeden Fall die sicherste Variante, nicht, dass sie dann abends hinkommen, die Leute, und nicht mehr reinkommen, weil es vielleicht doch ausverkauft ist. Also das heißt, es gibt noch Tickets, holt euch die gern, und eben damit habt ihr nicht nur eine geile Party, sondern die Leute können uns auch ganz konkret unterstützen, finanziell. Also das ist so unsere Möglichkeit seit Jahren, weil wir eben halt explizit sagen, wir wollen nicht die großen Sponsoren, wir wollen die Firmen nicht irgendwie so im Mittelpunkt stellen, sondern die politische Aussage. Aber irgendwie muss es natürlich trotzdem alles finanziert werden, und da hilft uns halt die Party.
Wie könnt ihr trotzdem noch unterstützt werden? Also es gibt noch diesen HelferInnen-Aufruf auf der Homepage, habe ich gesehen, für OrdnerInnen,
genau, etc. Es gibt eine Adresse ordner-innen@freiburg-pride.de. Da könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Guckt auch gerne nochmal auf der Webseite nach. Also da braucht es dringend in allen Bereichen noch HelferInnen, ob das jetzt irgendwie OrdnerInnen für die Parade sind, für den Stühli, abends bei der Party braucht es noch Hilfe. Also das heißt, es gibt da irgendwie in allen Bereichen noch jede Menge zu tun. Also das ist eine Möglichkeit. Grundsätzlich haben wir aber auch eine ganz offene Plenumstruktur. Das heißt, wir treffen uns einmal wöchentlich. Das heißt, alle Leute, die Lust haben, sich vielleicht dauerhaft auch beim CSD einzubringen, können auch gerne mal vorbeikommen. Wir beißen nicht. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Klar, wenn jetzt Leute sagen, boah, ich habe eigentlich keine Zeit, aber dafür viel Kohle, dann könnt ihr uns auch gerne was spenden. Also wir haben auf der Webseite auch ein Spendenkonto. Also das geht natürlich auch.
Noch so ein leidiges Thema, ein kurzes. Gibt es ein Corona-Konzept?
Also wir haben dieses Jahr keine Corona-Auflagen, keine offiziellen. Wir würden uns natürlich trotzdem wünschen, ich meine, gut, die Parade, die ist outdoor. Also das heißt, irgendwie, wenn Leute da sicher gehen wollen, dann reicht das, glaube ich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich glaube, es reicht einfach auch Abstand zu halten, weil das eben alles Open Air stattfindet, sowohl die Parade als auch die Kundgebung. Für die Party gibt es auch keine Auflagen mehr, aber wir wünschen uns natürlich trotzdem, dass die Leute verantwortungsvoll mit ihrer eigenen Gesundheit und der Gesundheit von den anderen umgehen. Das heißt jetzt speziell in Bezug auf Corona wäre es uns halt wichtig, dass die Leute sich einfach kurz checken. Also es gibt ja diese Schnelltests irgendwie, die Leute könnten einfach Schnelltests machen, und wenn die halt positiv sind, dann versteht sich das, glaube ich, von selber halt eben nicht, auf so eine Großveranstaltung zu kommen oder auf eine Party. Beziehungsweise wenn Leute sich insgesamt krank fühlen, dann ist es vielleicht auch besser, sich zu Hause auszukurieren, als jetzt irgendwie auf einer CSD-Party. Aber genau, also offizielle Vorgaben von juristischer oder Ordnungsamtsseite gibt es nicht. Aber eben so, das wäre quasi unser Wunsch an die Teilnehmenden, dass sie doch verantwortungsvoll mit sich selbst und mit den anderen umgehen.
Der CSD Freiburg, diesen Samstag, den 25. Juni. Los geht's um 14 Uhr am Platz der Alten Synagoge. Und danach gibt's noch eine Kundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz. Thank you. Am vergangenen Montag, den 20. Juni, referierten mexikanische, namibische und Sahrawi-AktivistInnen zu Militarisierung, Flucht und Migration, Extraktivismus, Greenwashing, Freihandel, Landwirtschaft, Neokolonialismus, Klimapolitik und Geostrategien gegen den G7-Gipfel im Haus der Jugend in der Uhlandstraße in Freiburg. Die Tour für das Leben statt G7 bezieht sich in ihrer Kampagne auch auf vergangene Karawane-Projekte, bei denen bereits seit der Jahrtausendwende immer wieder Dutzende oder gar Hunderte Kompass aus Ländern des Südens die Vernetzung zu Bewegungen in Europa sucht. Wir haben uns mit zwei Personen aus dem Orga-Kreis und dem Busfahrer der Tour unterhalten, um Einblicke in die Motivationen, Hintergründe, Stolpersteine und Hoffnungen, die mit der Organisation einer solchen Tour verbunden sind, zu bekommen. Hier hört ihr das Interview mit Daniele aus dem Orga-Kreis. Auf unserer Webseite rdl.de könnt ihr auch weitere O-Töne hören.
Ja, also ehrlich gesagt, für die ganze wenig Zeit, was wir hatten, die nicht an uns liegt, sondern dass es zu spät von der Regierung angekündigt hat, läuft das super. Das muss man sagen, das ist echt eine Leistung, was Leute gebracht haben in ihren Freizeiten, Zeiten vom Arbeit oder vom Studium, das organisiert haben. Und am besten finde ich, dass es eine ziemlich heterogene Gruppe, ganz junge Leute, ältere Leute, Leute aus Deutschland, Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, Leute, die nicht so lange hier leben. Also finde ich eine super Leistung, was wir da auf den Tag legen.
Du hast schon in der Vergangenheit solche Erfahrungen gemacht und schon dich an Karawanen beteiligt. Wie lange her ist das?
Ja, seit langer Zeit habe ich das gemacht. Muss ich mal allerdings sagen, dass 15 Jahre lang habe ich das als Hauptamtlicher in einem Büro das gemacht. Jetzt machen wir das einfach aus reinem Aktivismus und habe ich auch nicht den NGO-Arbeit schlecht zu reden, aber finde ich, das gibt mir ein besseres Gefühl irgendwie. Hm. Genau.
Und denkst du, das ist heutzutage einfacher als vor 15, 20 Jahren, so eine Karawane zu organisieren? Es gibt ja ganz tolle technische Mittel, Leute haben alle Smartphones und so, das läuft doch bestimmt viel einfacher.
Nee. Die Absprachen waren früher auf einmal getroffen, das ist alles geklappt und hatte mal Fax und wenn überhaupt eine E-Mail. Aber trotzdem war irgendwie die Kommunikation vielleicht einfacher. Ich weiß nicht, kann ich nicht verstehen. Vielleicht Leute, die sich mit Kommunikationstheorie beschäftigen, kann man sagen, wieso man mit so dieser ganzen Technologie, die eigentlich uns auch zugute sein könnte, manchmal die Sache ein bisschen kompliziert.
Also es ist doch ein bisschen komplizierter, als man denkt, die Technik löst nicht alles.
Okay. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und auch die Präsenz ist auch nicht durch Technik und Bildschirme zu ersetzen. Das merkst du. Also du kannst ein Seminar, Online-Seminar machen mit Gott und die Welt und wenn du jemanden vor dir hast, der die Sachen erzählt, ist ganz anders. Deswegen machen wir das auch. Wir hätten mal eine Online-Tour machen können und Aktivisten, die es aus noch mehr Ländern haben. Leider muss man sagen, also wäre vielleicht die Lösung für die Leute, die durch die rassistische Politik der EU kein Visa bekommen haben. Mhm. Aber so ist, also ich glaube, das Präsenz ist das Wichtigste.
Also manche Brücken kann es schon bauen, aber die Präsenz ist da, wo wir zusammenkommen.
Genau.
Und du bist hoffnungsvoll, du bist jetzt schon diese ganze Zeit dabei und es ist möglich nach wie vor, auch mit internationalen Gästinnen, Leuten, die Erfahrungen aus dem globalen Süden haben, mit der G7-Politik zu vernetzen und hierher zu holen. Das heißt, dein Gefühl jetzt zu einer globalisierungskritischen Bewegung heute 2022 mit einem Blick auf zwei Jahrzehnte, wo teilweise ja viel größere Mobilisierungen auch stattfanden?
Wir sind immer noch da. Trotz aller Repression, trotz aller Rückschläge sind wir immer noch da und machen wir weiter. Hartnäckig sind wir.
Das war Daniele von der Organisationsgruppe der Karawane für das Leben statt G7. Der G7-Gipfel beginnt diesen Sonntag in Elmau. Und weitere O-Töne könnt ihr auf rdl.de nachhören. Hiermit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 22. Juni zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Thank you.